Wir haben vor, dass ein Kind ist, hat man ein neues Leben auf der Segenswerk mit Gott stellen. Und im heutigen Text geht es genau auch um einen Start von so einem Segenswerk. Nämlich um die bekannte Begebenheit von Jakob in der Wüste mit der Himmelsklappe. Und wir werden es gerade still zusammen lesen, aber sehr viele Stärker. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns zuerst entgegengekommen bist, dass du den Himmel für uns aufgetan hast, dass wir Gemeinschaft, eine persönliche Gemeinschaft mit dir haben, dass wir nicht länger verurteilt werden, sondern dass du uns freigesprochen hast durch dein Blut und dass wir ja, dein Willen dürfen leben in unserem Leben, weil du so viel für uns da hast, weil dein Wille gut ist und weil dein Wort gut ist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt Herz aufmachst für dein Wort. Dass du uns Herz aufmachst für das, was du uns jetzt sagen willst. Dass du uns alles Störende wegnimmst, alles Ablenkende wegnimmst und einfach auf dich fokussieren. Du bist im Zentrum vorher. Amen. Wir lesen zusammen 1. Mose 28, 10 bis 15. 1. Mose 28, 10 bis 15. Bei mir sieht der Eide jetzt. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an den Ort schlafen. Und er hatte einen Traum und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinen Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zum Gesagt habe. Ich will nochmal Verse 10 bis 11 lesen. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an den Ort schlafen. Es ist eine lange Reise, die der Jakob da macht. Es ist eine Reise ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne Zug, zu Fuß. Und eine Reise von 1200 Kilometern ist das etwa vor. Beersheba nach Haran. Und warum macht jetzt der Jakob so eine Reise? Als Ferienreise kann man das nicht unbedingt so benennen, sondern der Jakob war auf der Suche nach etwas. Und ich werde da vielleicht fragen, weiss denn da jemand, auf was für eine Suche der Jakob war, dass er 1200 Kilometer unter die Füße nimmt? Weisst das da? Das Leben will er retten. Einen anderen Vorschlag? Nicht. Ich will es auflösen. Er war auf der Suche nach einer Ehefrau. Und darum hat er 1200 Kilometer unter die Füße genommen. Natürlich nicht nur wegen dem. Wenn man die Geschichte vorher anschaut, von Jakob und Esau, dann war der Jakob einer und sich das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder, dem Esau, getauscht hat. Er hat einen Dusch gemacht, das ist das Letzte, dafür kommt jetzt das erste Geburtsrecht über. Der Esau ist in das eingestiegen. Aber es ist nicht beim Erstgeburtsrecht geblieben, sondern er hat auch den Erstgeburtssegen erschlichen. Und da hat es dem Esau nicht mehr so gefallen. Er ist ein bisschen hässig geworden, so hässig, dass er gesagt hat, sobald unser Vater, der Isaac, gestorben ist, bringe ich den Jakob um. Das hat die Mutter von Jakob erfahren. Und sie hat der Vater aber nicht zu fest will wieder reinziehen. Und darum hat sie den Vorwand gebracht, schick doch den Jakob in meine Heimatstadt, damit er dort eine Frau sucht. Und eigentlich ist er aber auch gegangen, damit er eben nicht im Esau muss bleiben und der Lebensgefahr ist. Und so ist also jetzt der Isaac, der Jakob, unterwegs gewesen auf dem langen Weg. Aber bevor er den Weg eigentlich angetreten hat, hat ihm der Vater, der Isaac, nochmal den Segen zugesprochen. Wir sehen, der Jakob hat ganz viel mit Segen zu tun, irgendwo kommt immer mal wieder ein Segen vor. Und der Jakob hat noch einen Segen bekommen, der noch viel grösser war als der erste Geburtssegen, nämlich der Segen von Abraham. Wir lesen das ein paar Vers vorne dran, Verse 3 bis 4. Und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also, der Jakob kommt auf dem Weg noch ein viel, viel größeres Segen über den Segen von Abraham. Und es ist spannend, ich möchte jetzt nicht auf den Abraham-Segen eingehen, das wäre eine eigene Predigt, aber es ist spannend, dass der Isaac da redet, dass Gott am Jakob den Segen Abrahams geben soll. Also nicht der Isaac gibt ihm den Segen Abrahams, sondern Gott muss ihm den Segen geben. Und der Segen, wo wir da sind, bringt uns auch etwas ganz praktisch über den Segen heute zum Vorschein. Nämlich, dass Segen nur von Gott selber und in seinem Willen weitergegeben kann werden. Und darum kann ein Segen oder eine Sache nicht gesegnet werden, wo Gott nicht gut hat. Wo Gott nicht dahinter steht. Es ist gar nicht möglich, das zu segnen. Und damit sind ganz viele Diskussionen über Segen in der heutigen Zeit eigentlich schon aufgelöst. Wenn es biblisch nicht Gottes Wort das gut heisst, wo wir sagen, dann ist ein Segen schlicht und einfach nicht möglich. Und so muss jetzt also der Jakob das Reichtum und den Schutz von seiner Familie verlassen. Und er wandert einsam, schutzlos, mittellos und orientierungslos irgendwo in der Wüste. Und wir sehen, dass er nicht so genau weiß, wo er ist, weil da mit dem Vers immer von einem Ort geredet wird, von einem Ort ohne Namen. Also der Jakob hat nicht so genau gewusst, wo er sich gerade befindet, aber er hat gewusst, irgendwo da geht es dann nach Aram, so ziemlich richtig hat dort gestimmt. Und das Einzige, was der Jakob besitzt hat, ist also der Segen gewesen, der ihm zugesprochen worden ist. Und der Segen, der nicht mal an ihm selber gegangen ist, sondern nur an Gott. Ein Gott, den der Jakob bis jetzt nicht mal persönlich gekannt hat. Und wir lesen das im vorherigen Kapitel, im 1. Mose 27, Vers 20, da kommt das raus, der zeigt nämlich der erste, sagen wir mal, Isaac von Jakob zuspricht. Isaac aber sprach zu seinem Sohn: Mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete: Der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Es ist ganz spannend, wenn der Jakob da redet. Er redet davon vom Herrn, dein Gott. Nicht dein Gott, es ist dein Gott. Er kennt ihn also noch nicht persönlich. Und die Situation, wo also da der Jakob drin ist, die hat ganz viel mit dem zu tun, was wir vorher mit der Liara gemacht haben, mit dem Segen. Liara kennt Gott noch nicht als persönlichen Gott, aber wenn ihr wisst, dass der Segen nicht an ihr hängt, sondern an Gott selber, Gott ist der, der den Segen gibt, nicht Liara, der ihn wirkt. Warum können wir ihr auch jetzt schon den Segen zusprechen? Sie unter den Segen Gottes stellen. Das ist nur darum möglich, weil der Segen nicht an uns selber liegt, sondern an Gott. Im Segen kommt also eine wichtige Tatsache raus, dass alles Gute von Gott kommt und dass allein aus seiner Gnade und ohne Verdienst das geben wird. Der Jakob, der ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen, in der wohl gläubigsten Familie, wenn man so wenn ich sage, im Alten Testament, der Abraham als Glaubensvorbild. Gott, Abraham, Isaaks gezeigt wird. Und trotzdem hat er Gott noch nicht als persönlichen Gott gekannt. Noch nicht als persönlichen Gott angenommen. Er hat sich noch nicht um Gott gekümmert. Und da kommt dann wieder etwas raus. Ein Aufwachsen im christlichen Umfeld garantiert noch keine persönliche Beziehung mit Gott. Nur weil die Eltern gläubig sind, heisst das noch nicht, dass die Kinder auch in dem Glaubensweg sein werden. Es ist jedes Mal eine persönliche Entscheidung vom Kind nötig. Es muss eine persönliche Beziehung zwischen dem Kind und Gott entstehen. Ja, zwar haben Kinder einen Anteil an dem Segen, den eine christliche Familie mit sich bringt. Ein Segen im Willen Gottes aufzuwachen. In der Liebe, die man überkommt, in der Zuneigung, aber auch in dem Bewusstsein immer wieder das Hinweis auf Gott. Das ist ein Segen, das das Kind mitnehmen. Und trotzdem muss sie selber sich entscheiden für die Beziehung, für den Weg mit Gott. Wir können nicht für unsere Kinder glauben, aber wir können ihnen das Segen Gottes weitergeben. Sie unter den Segen stellen und ihnen Gott bekannt machen und lieb machen vor allem. Das ist nicht da, nicht nur am Morgen sagen, ja Gott ist da, sondern es geht weiter im Alltag. Nicht nur, dass ich ihnen immer wieder aufhören, zeigen, was Gott jetzt da hat durch den Tag durch. Als Eltern immer wieder zeigt, da hat Gott Gebet erhört. Da ist Gott real geworden. Da hat Gott etwas gemacht in unserem Leben. Siehst du das auch? Und so Gott lieb machen. Ihnen Gottes Wort verkünden. Ihnen vorlesen, vielleicht auch von Haus aus. Und so zeigen, dass das, was man von Gott erzählt, auch real ist, auch in Ruhe und Zeit Bestand hat. Der Jakob wandert also durch die Wüste und er stoppt eigentlich aus natürlichen Gründen irgendwo an einem Ort, an einem ganz bestimmten Ort. Und der Grund, warum er stoppt, ist banal. Die Sonne ist untergegangen. Es ist dunkel geworden. Und in der Wüste, in der Dunkelheit laufen, das ist nicht so eine gute Idee. Und er tut in diesem Dunkeln noch schnell ein paar Steine zusammensuchen. Und oft wird gesagt, dass er das als Kopfküsse verwendet hat, aber eigentlich vom Hebräischen ist viel natürlicher, dass er die als Schutz über dem Kopf angemacht hat. Das hat eigentlich so eine Art Mur bauen als Schutz, damit er sich dort drinnen dann kann schlafen kann. Der Jakob versucht in seiner Situation irgendwie Schutz überzukommen. Und er versucht alles Weltliche dazu zu beitragen, dass er irgendwo den Schutz hat. Und dann legt er sich in den vermeintlichen Schutz schlafen von diesen paar Steinen. Und was sollen die paar Steine schon bewirken gegen Schlangen, Löwen und irgendwelche Räuber, die in der Wüste könnten hergehen? Doch der Jakob weiß nicht, dass er gar nicht so einsam ist, wie er meint. Ja, ein viel größerer Schutz ist bereits bei ihm, nämlich der Engel Gottes, ja, Gott selber. Der Jakob sieht die Realität noch nicht. Gott muss ihm zuerst die Augen für das öffnen. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du irgendwo in der Wüste bist, Gott nicht siehst, dich die Realität von Gott anzweifelst. Auf der Flucht bist vor ernsthaften Gefahren, vielleicht auch in deinem Leben, durch eine Krankheit vielleicht, durch vielleicht Probleme bei der Arbeit oder in der Familie. Und du versuchst dich irgendwo Schutz zu machen von weltlichen Sachen. Aber dann kann ich dir sagen, dass wir eine Verheißung haben, nämlich dass Gott auch in diesen Tälern und Wüsten bei uns ist. Dass Gott nicht fern ist, auch wenn wir ihn vielleicht gerade nicht spüren. Er lässt seine Kinder nie allein. Und als seine Kinder haben wir ein gewaltiges Vorrecht gegenüber dem Jakob. Ein grosser Vorteil gegenüber ihm, weil wir kennen Gott schon. Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Wir können etwas über ihn wissen. Er ist für uns nicht ein unpersönlicher Gott von unseren Vätern. Nein, er ist unser ganz persönlicher Gott. Und wir dürfen ihn ganz persönlich in seinem Wort kennenlernen. Und darum ist Lesen von seinem Wort so etwas Wichtiges. Es ist nicht eine Last, sondern es ist ein Privileg, dass wir sein Wort dafür haben. Dass Gott sich uns vorgestellt hat, schwarz und weiß. Und dass wir dann drinnen die Bibel der Fall. Nehmen wir das Vorrecht in Anspruch, das Privileg. Wir sind besser dran, als in Jakob bei der Bibel steht. Denn wir haben die Offenbarung Gottes schwarz und weiß. Denn Jakob kennt Gott noch nicht. Momentan sucht er noch im Weltlichen, in seiner eigenen Stärke Schutz. Nicht ahnend, dass Gott bereit für seinen Schutz sorgt. Und er an dem unbekannten Ort der unbekannte Gott zu dem begegnen darf. Ihr findet das in den Versen 12 bis 13. Und er hatte einen Traum und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham. Und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Nicht ahnend schlaft der Jakob als an einer bestimmten Stelle ein. Doch sein Schlaf ist nicht ganz so ruhig. Und er ist nicht so ruhig, weil das der unbequem in der Wüste ist, sondern weil er einen Traum hat. Und zwar einen besonderen Traum. Mit dem Traum sieht er eine Stege, eine Treppe vom Himmel her auf die Erde abgestellt. Und an dieser Stege geht der Engel Gottes den Ufer und den Abend. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge in dem Text beachten. Die Stege wird vom Himmel her gegen die Erde gestellt und der Engel geht den Ufer und den Abend. Und wir sehen da einen ganz großen Kontrast zum Turmbau zu Babel, das hat Kapitel vorne da. Dort kommen Menschen zu Gott kommen, wenn sie eine Stege Richtung Himmel bauen. Und versuchen, dort über Gott zu kommen. In 1. Mose 11, Vers 4 lesen wir von dieser Begebenheit. Da sagen die Menschen, und sie sprachen, wodan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir gar nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Menschen haben versucht, ein Bauwerk zu bauen, um zu Gott zu kommen, zum über Gott zu kommen. Und es ist spannend, wenn wir dann die Stelle im ersten Mal weiterweisen, sehen wir, dass Gott aber nachher hat müssen absteigen, dass der Turm überhaupt gesehen hat, dass er noch weit weg vom Himmel gesehen hat. Wir Menschen können von uns aus nicht zu Gott kommen. Wir haben keinen Zugang zum allmächtigen, heiligen Gott von uns aus. Wir können nichts daran setzen, um zu ihm zu kommen. Kein Turm, kein Steine länger bis zu ihm her. Wir sind dran von Gott. Und so muss Gott uns zuerst vorausgehen und uns die Begegnung mit ihm ermöglichen. Der Jakob, der hat Gott dann nicht mal aktiv gesucht. Wir lesen nicht mal davon, dass er irgendwie gebetet hat oder ihn gesucht hat. Aber Gott kommt ihm in dem Traum entgegen. In seiner Gnade entscheidet Gott, um das an Jakob zu zeigen. Und das ist auch für uns etwas ganz Wichtiges in der heutigen Zeit. Wir haben so viele Strömungen, die heute behaupten, dass wir irgendwelche Übungen etwas in den Türen und noch mal lang etwas machen und dann haben wir Anspruch darauf, dass er macht. Eine Gottesbeziehung, eine Gottesbegegnung ist nicht erzwingbar, weil Gott immer noch über uns steht. Und Gott entscheidet selber, wenn und wie er begegnet. Und das offenbart uns in seinem Wort, wie er das macht. Wir sind nicht irgendwo im Nirvana landen. Wir wissen nicht nichts über Gott, sondern Gott hat uns gesagt, wie er uns begegnet. Wir können das nachlesen, wie wir nicht wegweisen. Er hat das da hineingeschrieben und wir lesen sein Wort, damit wir wissen, wie dass wir ein Gottes begegnet haben. Er offenbart sich uns in seinem Wort. So erkennen wir, wer Gott ist. Wir sind nicht irgendwie auf den Traum hoffen, sondern wir haben es besser als Jakob. Wir dürfen sein Wort und noch viel mehr offenbart für sie. Es ist also nicht eine Übung, sondern es ist eine Herzenssache. Haltung gegenüber Gott, die wir brauchen, um eine Beziehung zu haben. Und darum ist es wichtig zu wissen, dass nur wenn wir Gott vielleicht spüren kann, nur wenn wir Gott vielleicht so erleben, wie wir das vorstellen können, bedeutet das noch lange nicht, dass Gott nicht da wäre. Wie wir das beim Jakob sehen. Der Jakob denkt nicht mal an Gott, aber Gott ist da. Und wenn du Zweifel hast heute, ganz besonders vielleicht zweifelst du heute, dass Gott da ist. Vielleicht spürst du Gott heute wirklich nicht und hast Zweifel, ob das wirklich stimmt. Dann will ich dir Nehemia 9, Vers 6 ans Herz legen. Lies das heute mal in aller Ruhe. Nehemia 9, Vers 6, der steht nämlich: Du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, alle Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Und die kleine Aussage, du erhältst alles am Leben, ist für uns jeden Tag wieder die Bestätigung, dass Gott noch da ist. Wenn du aufwachst und merkst, ich atme noch und siehst, dass vielleicht deine Kinder, deine Frau oder deine Freunde an der Arbeit auch noch atmen, dann weißt du, dass Gott da ist. Und wir lesen es da, Gott erhält dich am Leben. Und wenn kein Leben mehr ist, dann ist Gott nicht mehr da. Und solange Leben um ist, ist Gott da. Und Gott ist auch da an dem unbekannten Ort, wo der Jakob nicht mal an ihn denkt. Und dabei ist es so spannend, dass die Engel zuerst aufsteigen. Wenn aber jemand aufsteigt, dann bedeutet das schlussfolgerlich, dass wir vorher unten haben müssen sein. Die Engel sind also schon unten gewesen. Die sind nicht erst dann angekommen, sondern der Jakob ist nicht allein gewesen. Gott ist bereits mit dem Jakob gewesen. Und es passiert da also eigentlich mehr eine Wachablösung von diesen Engeln, als dass eben die Engel erst kommen. Und das ist wichtig für die kulturellen Hintergründe von dieser Zeit auf den Blick zu haben. Nämlich im Götzenglauben von der damaligen Zeit war es so, dass Götzen oder die Götter an Ort gebunden waren. Also da war der Ort von dem Gott, dort war der Ort von dem Gott und wenn du zu dem Ort gehst, verlässt du den Einflussbereich von dem Gott. Und was jetzt also da der Jakob macht, der verlangt das Land vom Gott von seinen Vätern. Und was zeigt ihm Gott mit dieser Leiter? Gott sagt, ich bin der wahre Gott und ich bin nicht auf Ortschaft geschenkt. Ich bin überall. Und wenn du das Land verlässt, ich bin immer noch mit dir. Weil die anderen Götter, die sind nicht. Aber ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich werde bei dir sein, auch wenn du es lebst. Der wahre Gott zeigt da also, dass er nicht auf dem Ort beschränkt ist, sondern dass er überall ist. Selbst wenn der Jakob das verheißene Land verlangt, wird der Engel immer noch bei ihm sein. Und der Segen, den er darum auch zugesprochen bekommen hat, wird nicht einfach wichtig sein. Jakob wird jetzt von dem Götzengaben her denken, ich verlange jetzt den Ort. Ja, dann kann ich sagen, wo der Gott von meinen Vätern ja gar nicht wirken wird, wie aus dem Einflussbereich von dem Gott weggegangen. Und so ist Gott von da das Korrigieren. Gott ist überall. Und darum können wir auch überall beten. Das ist jetzt ein großes Privileg, das wir dort haben. Wir können überall und in jeder Situation zu Gott kommen. Wir müssen jetzt zuerst schauen, bin ich jetzt in der richtigen Kirche, so am richtigen Platz zum Beten, wie habe ich die richtige Haltung? Nein, ich kann überall und immer zu dem Gott kommen, weil er überall und immer auch da ist. Gott ist nicht beschenkt. Gott, wenn wir nicht zuerst herbitten, wenn wir nicht zuerst sagen, ah, komm jetzt Gott, sonst bist du ja nicht da und dann kommt er und dann passiert etwas. Nein, Gott ist ja schon da. Das ist ein Irrglauben, wenn wir denken, wir müssen Gott zuerst anbefehlen. Und jetzt sehen wir da an dieser Stelle nochmal etwas ganz Gewaltiges. Nämlich nicht nur die Engel steigen auf und ab, sondern Gott selber startet in Jakob. Und das ist ganz spannend vom Hebräischen da. Kann man das übersetzen? Entweder startet Gott über den Leitern oder er startet über den Jakob. Wie das Objekt von dem Staat ist da nicht ganz klar, wie man verhält. Es kann wirklich beides beziehen. Also kann Gott entweder über den Leiter stehen oder er kann über den Jakob stehen. Und wie bringen wir jetzt die Schwierigkeiten der Übersetzung zusammen? Wenn wir das Neue Testament nicht hätten, wüssten wir nicht, was wirklich richtig wäre. Also wir haben zum Glück im Johannes 1, 51 von Jesus selber eine Anspielung gestellt. Johannes 1, 51. Ich werde das kurz sagen. Der tut nämlich Jesus sich selber auf die Begebenheit beziehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigend auf den Sohn des Menschen. Wer ist also der und dann Jakob begegnet? Es ist Jesus Christus selber. Jesus Christus selber begegnet dem Jakob an dieser Stelle. Er ist der, der die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederhergestellt hat. Er ist der, der als Mensch auf die Erde gekommen ist, um ganz persönlich Gesicht zu Gesicht uns zu begegnen. Jesus ist der, der für uns den Himmel geöffnet hat. Wir haben gesehen, wir können alles ansetzen, wir können tun, was wir im Himmel tun. Wir werden es nie schaffen, zu ihm kommen. Aber Jesus Christus ist uns entgegengekommen. Er ist vom Himmel abgestiegen, um uns zu begegnen. Von jetzt an haben wir die Möglichkeit, einen persönlichen Zugang zu Gott zu haben. Unsere Auflehnung gegen Gott, unsere Sünde trennt uns unüberwindbar von Gott. Unsere Sünde hat den Zugang zum Himmel versperrt. Wir haben keine Chance von uns aus. Aber Jesus Christus kommt in seiner Gnade und in seiner Liebe selber vom Himmel. Und er wird Mensch und leidet für unsere Sünde. Und das ist das Schöne, was man da schattenhaft sieht schon beim Jakob, dass Jesus Christus uns entgegenkommt in seiner Gnade. Dann, wo wir noch Sünder gewesen sind, hat Jesus Christus für uns gebeten. Wie der Jakob, der noch nicht mal an Gott gedacht hat, schon von Gott begleitet wurde. Und Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um das Verlorene zu suchen. Um das Verlorene zu retten. In Lukas 19, 10 sagt er das. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Auftrag von Jesus gewesen. Und der Auftrag wird da so schatterhaft schon angezeigt im Alten Testament. Gott sucht den verstoßenen, verlorenen, einsamen Jakob auf. Ohne, dass er es auch nur verdient hätte. Aber Gott begegnet ihm ganz persönlich in seiner Gnade und Liebe. Und die persönliche Beziehung mit Gott, die kannst auch du haben. Die gilt nicht nur an Jakob. Die gilt auch dir ganz persönlich. An Jesus Christus ist auch für dich Mensch geworden. Und ist auch für dich, für deine Söhne das Glück. Und das Einzige, was du dafür hast, ist zu glauben, dass das wirklich so ist. Glaube, dass Gott in Jesus Christus auch dich erlösen wird. Auch für dich den Himmel aufgemacht hat und auch für dir die Kindschaft zu Gott möglich ist. Gott kommt dem Jakob entgegen. Dem Jakob, der nicht mal an Gott denkt hat, der ihn nicht mal an seinen eigenen Gott bezeichnen will. Aber Gott ist gnädiger als wir oft denken. Und damit zeigt Gott auch, dass auch wenn wir fern von ihm sind, ja vielleicht ihn auf die Seite geschoben haben, Schwierigkeiten haben, zu an ihm glauben, er trotzdem da ist. Er lässt es regnen und er lässt die Sonne scheinen über den Gottlosen und den Gerechten. Das ist seine allgemeine Gnade. Aber die allgemeine Gnade lernen noch nicht für unsere Errettung. Wir müssen zuerst einmal in einer Beziehung für uns stehen. Gott ist so gnädig, dass er das Leben erhält. Aber er will nie was tun. Er will, dass du Kind Gottes wirst. Es ist noch nicht spät, wieder zurückzukommen zu dem, wo er für dich vom Himmel abgestiegen ist. Gott begegnet dem Jakob dabei. Und er begegnet ihm nicht schweigen. Und das ist schön, wenn Gott nicht schweigt. ist immer bestimmt, wenn Gott redet. Und ihr lest Gottes Rede in den Versen 13 bis 15. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaac, das Land, auf dem du lebst, will ich dir und deinen Samen geben. Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden, Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in das Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Gott stellt sich das als Gott von seinen Vätern vor. Er ist nicht ein unbekannter Gott, sondern er ist in Ruhm und Zeit schon den Menschen begegnet. Das ist ganz wichtig. Gott ist in Ruhm und Zeit ganz vielen Menschen begegnet. Und er begegnet auch dir in Ruhm und Zeit immer wieder. Und darum können wir Zeugnis abgeben von dem guten Hand Gottes. Doch gleichzeitig zeigt Gott uns an, dass der Jakob die Beziehung zu Gott eben noch nicht hat. Gott bezeichnet sich da auch nicht als Gott. Gott muss also zuerst vorausgehen. Jakob ist im Segen von seinen Vätern gestanden. Aber das ersetzt seine persönliche Gottesbeziehung nicht. Und die Tatsache glauben wir auch, wenn wir heute Jahre eingesendet haben, dass auch ihr Gott vorausgehen muss. Sein Segen von ihren Gläubigen Eltern zwar starten darf, aber dass auch sie eine starke Schreiberin zeigen muss, den Gnade Gott kennenzulernen. Und da dürfen wir unterstützen sie, als Familie, als Gemeinde. Aber wir können das nicht durch sie abnehmen. Die Beziehung muss sie selber nehmen. Wenn also Gott dem fernen Jakob so nah geht, wie viel mehr, kann Gott aber auch jenen Mann, den er seine Kinder nennt und schon eine Beziehung mit ihm hat. Wie viel mehr ist Gott auch jetzt anwesend in seiner Macht und Herrlichkeit? Was für eine große Freude dürfen wir haben. Wir müssen Gottes Anwesenheit nicht herbeidenken, sondern wir dürfen das immer wieder in Anspruch nehmen. Gott ist da. Gott ist auch jetzt da. Gott ist jetzt da durch sein Wort, wenn wir unter sein Wort kommen. Gott ist da, wenn wir in der Nähe sind. Gott ist da, wenn wir heute heimfahren, wenn wir heute vielleicht Grill anwerfen und die gute Gabe Gottes geniessen. Gott ist da und wir dürfen ihn dafür arbeiten. Wir dürfen für ihn Danke sagen in diesen Situationen, in ihrem Alltag. Jede Handlung, die wir machen, soll zu Ehre Gottes passieren. Gott bestätigt jetzt also den Segen von Abraham und gleichzeitig auch den Segen, den der Isaac am Jakob zugesprochen hat. Und ich kann jetzt gar nicht auf den genauen Segen eingehen, das würde jetzt lang gehen, das wäre mal eine andere Predigt. Aber Gott bestätigt da den Segen. Und es ist ein bedingungsloser Segen, und er überkommt. Es ist nicht eine Vertragsklausel. Wenn du das machst, dann sage ich dich, nein, Gott sagt, ich sage dich bedingungslos. Und du kannst mir sowieso nichts geben, du bist sowieso der, der mich gar noch nicht kennt. Und du lernst mich kennen, indem ich dich sage. Das ist ganz spannend, der Weg, den Gott da mit dem Jakob macht. Es ist unverdiente Gnade, dass Gott dir sagen gibt. Und es ist unverdiente Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Wir können Gott nichts geben. Wir stehen wie der Jakob mit den leeren Händen vor ihm, in der Wüste, einsam und allein, ohne Schutz und Sicherheit. Aber Gott will die leeren Hände füllen. Sie sind Liebe und Gnade. Und wie geht Gott jetzt da mit dem Jakob um? Gott spricht am Jakob drei Zusagen zu. Nämlich das erste ist das Land, das zweite ist die Begleitung und das dritte der Schutz. Also der mittellose, einsame und schutzlose Jakob kommt genau das über, was ihm kommt. Gott weiß, was der Jakob braucht und er gibt ihm das, wenn man das vielleicht ein Weg ist, der einem Jakob nicht ganz so passt hat. Der hat relativ lang in dem fernen Land arbeiten müssen und dass er dann auch seine Frau bekommen hat, die er da sucht. Das ist nicht einfach so passiert, sondern das ist ein Weg, den er uns gab. Aber trotzdem ist der Segen Gottes bedient. Gott hat ihn nicht verlassen. Gott sorgt für euch auf seine Weise. Und er weiß, was in euch fehlt und wie er euch das auch am besten gegeben hat. Und das widerspricht manchmal unserem eigenen Willen, unserer eigenen Vorstellung, wie Gott das machen soll. Aber am Schluss wissen wir, Gott weiß es besser als wir. Und darum lernen wir uns immer wieder auf Gottes Werk umkommen. Gott bringt alles in die Verheißungen zum Ende. Und er wird nicht stoppen, bis er das erfüllt hat. Wir lesen es da in diesen Versen. Ist da nochmal nicht da. Am Schluss sagt Gott, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und Gott hat in der Bibel noch viel mehr zugesagt. Er hat uns ganz viel Verheißungen gegeben. Und er wird nicht stoppen, bis jede von diesen Verheißungen erfüllt ist. Jede Verheißung wird am Schluss erfüllt werden. Jesus sagt in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nichts wird vergangen, und Gott verheißt hat, egal wie die Welt aussieht, egal was auf dieser Welt chaotisch und schief zu laufen scheint, es wird kein Wort von Gott unerfüllt bleiben. Gott hat mehr Mittel und Wege zum Ziel zu kommen, als wir in solchen Vorgaben denken, wie wir es erfassen könnten. Und darum müssen wir uns Gott unterordnen. Darum müssen wir auf Gott schauen, weil er mehr weiß und mehr sieht als wir. Das macht unseren Glauben aus. Und das werden wir, was gemeint machen, wir werden auf Gott schauen und die Verheißungen werden und die Verheißungen werden erfüllt werden. Glauben und in dem Vertrauen stehen. Und darum können wir unser Leben absolut auf Gottes Verheißungen bauen, weil allein seine Verheißung unabhängig vom Menschenrecht bewirkt sind. Wo wir Menschen oft und immer wieder scheitern, das scheitert Gott nie. Vertrauen wir darauf. Vertrauen wir wirklich darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Dann ändert sich etwas in unserem Leben. Dann ändert sich etwas Grundlegendes in unserem Leben. Nämlich, wir werden ein sorgloseres Leben haben. Wir werden mutiger sein. Wir werden fester in Sturm und Anfechtung bestehen. Und wir werden hoffnungsvoll sein, auch wenn um uns alles kaputt geht. Weil wir wissen, dass wir fest auf dem Fundament von Gottes Verheißung stehen. Und das Fundament kann nicht zerstört werden, weil Gott selber das verheißen. Wie Gott selber sagt, ich werde nicht stoppen, bis alles erfüllt ist. Wir können einsam in der Wüste sein, aber wir wissen doch, dass wir auf einem Fundament stehen, auf einem Fels und wahren Schutz geben. Nicht wie die paar Steine und am Jakob versucht haben, Schutz zu geben. Nein, wir haben einen Schutz, der verheben und wahrhaftig ist. Und so werden wir mit Psalm 3 bis 4 schließen. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Sagen viele Leute in der Welt, Gott, der macht den. Wo ist Gott? Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Und das ist also die Antwort auf die Anfeindungen von der Welt. Aber du, Herr, bist ein Schild. Du bist meine Herrlichkeit, in der mein Haupt erkommt. Und das darf man immer wieder erfahren und in Anspruch nehmen in unserem Leben. Das hat der Jakob da erfahren, dass Gott sein Schild ist, sein Waffenschild. Und das darf auch wir immer wieder erfahren. Indem wir Gott unser Leben in die Hand geben. Indem wir Gott unser ganzes Leben danken. Amen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Dass du den Himmel geöffnet hast für uns, dass du ja, die Treppe, den Weg für uns aufgemacht hast. Und den Berg am Kreuz. Und wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir eine Beziehung haben können, eine persönliche Beziehung. Dass wir wissen, dass kein Wort vergehen wird. Egal wie fern dass die Verheißungen scheinen, egal wie unmöglich es erscheint, dass du das jemals erfüllen wirst. Du wirst nicht aufhören, bis alles erfüllt ist. Und so bitte ich dich, dass du uns immer wieder das Bewusstsein stärkst, immer wieder aufzeigst, dass du wahrhaftig Gott bist. Und dass du nicht beschränkt bist in deiner Macht, sondern überall stark und mehr siehst, als mir jemals gesehen hat. Dir allein ist Lob, Ehre und Anbetung. Amen. Dann werden wir jetzt noch die Bilder sehen, dass wir das zusammen machen.